Lost and Found. Found and Lost and Lost Found.
Hallo und willkommen zur Mai-Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. In den nächsten 120 Minuten erwarten euch in der ersten Stunde Andrea Kuhn vom Internationalen Menschenrechtsfilmfestival in Nürnberg. Es geht um das Festival in Corona-Zeiten. Und in der zweiten Stunde ab 1 Uhr morgens sind die lokalen Leidenschaften mit dem Female-Monat Mai zu Gast im Gespräch Lisa von den lokalen Leidenschaften. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Am Mikrofon und Technik Chris. Am 29. September startet das internationale Nürnberger Menschenrechtsfilmfestival. Bis 6. Oktober wird es zahlreiche Produktionen, aber auch Gespräche und mehr geben. Wie das Ganze im Moment im Planungsstand aussieht und was tatsächlich vor Ort oder auch online stattfinden kann, das erfahrt ihr hier im Gespräch mit der Festivalleiterin Andrea Kuhn. In der Zoom-Konferenz habe ich jetzt Andrea Kuhn, die Leiterin des Internationalen Menschenrechtsfilmfestivals Nürnberg. Hallo Andrea, grüße dich.
Hi Chris, hallo.
Schön, dass wir uns mal wieder treffen, wenn auch immer noch Corona-bedingt online. Aber wir haben uns das letzte Mal im Februar unterhalten. Das war so ziemlich vor der Berlinale, die da online stattgefunden hat. Und da war schon klar, dass ihr jetzt im April eure Entscheidung fällen wollt. Wie geht's weiter mit dem Menschenrechtsfilmfestival? Was ihr in der Zwischenzeit gemacht habt, ist auf jeden Fall mal den Termin bekannt zu geben. Das Festival in diesem Jahr, 29. September bis 6. Oktober. Und genau. Was steht darüber hinaus fest?
Naja, ich meine, unterm Strich steht natürlich gar nichts fest, weil keiner weiß, wie es sein wird. Also das ist mal der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Aber wir gehen jetzt doch sehr fest eigentlich von einer Hybridveranstaltung aus. Das scheint uns die realistischste Variante. Also was diese dritte Welle und unterschiedliche Mutanten jetzt noch veranstalten, wissen wir ja nicht. Aber wir gehen davon aus, dass wir eine teilweise Öffnung haben, also auch ein bisschen Betrieb bei uns vor Ort haben werden. Wir halten eine komplette Öffnung für unrealistisch. Daran glauben wir einfach nicht, dass es Normalbetrieb sein wird. Von daher müssen wir da ein bisschen gucken. Entsprechend versuchen wir uns gerade auszurichten und uns zu überlegen, wie wir sinnvoll agieren können in einem Umfeld, wo unser Publikum verstreut ist. Einerseits vereinzelt vor Bildschirmen, andererseits vielleicht vor Ort, wo wir, was Gäste angeht, auch da müssen wir jetzt davon ausgehen, es werden wenig Gäste von außerhalb kommen können. Und von außerhalb meine ich außerhalb Deutschlands und oder der angrenzenden Staaten. Auch das ist noch unklar, aber wir glauben jetzt nicht, dass wir Flüge aus anderen Kontinenten hierher verantworten können und wahrscheinlich, dass sie auch nicht möglich wären. Insofern ist jetzt unser Hauptaugenmerk gerade darauf, eine schlüssige Formel zu finden, wie wir diese ZuschauerInnen so zusammenbekommen, dass wir trotzdem noch das Gefühl haben, dass wir ein Festival haben und unsere Gäste auch das Gefühl haben, es passiert etwas. Zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort ist ja fast schon wieder nicht, aber an dem Ort, den wir schaffen, der vielleicht beides zusammenbringt, da konzentrieren wir uns gerade drauf und ansonsten sind wir natürlich gerade einfach in der Programmfindung. Das heißt, wir schauen gerade sehr intensiv Filme, hatten gestern erste Programmsitzung und versuchen diesen Teil zumindest mal unter Dach und Fach zu bekommen, weil das ist ja doch das, was wir kontrollieren können.
Das Spannende ist ja, das Menschenrechtsfilmfestival ist ja breit gefächert. Vom Programm her und von der Aufstellung her. Das heißt, es gibt auch noch das Schulprogramm Open Eyes. Es gibt das Programm für das internationale Publikum, die Gäste, die kommen, dann ins Kino gehen sozusagen. Und was bei euch dann immer das Problem im Moment war oder auch schon beim letzten Festival ist, Umbau im Künstlerhaus. Das heißt, es gab den Festsaal nicht. Habt ihr euch da jetzt schon was überlegt? Weil klar, ihr habt auch unter Corona-Bedingungen zwei Kinosäle auf jeden Fall zur Verfügung. Das Com-Kino und das Kino 1 im Filmhaus-Kino eben. Und ansonsten seid ihr beim letzten Mal ins Caritas-Pirkheimer-Haus ausgewichen. Da konnten zumindest ein paar mehr Leute in den Saal, der allerdings nicht der ideale Kinosaal war. Habt ihr solche Überlegungen überhaupt oder sagt ihr, so ein großer Saal spielt keine Rolle? Wenn wir Schulprogramm machen, kann vermutlich eine Schulklasse komplett rein, wenn die rein dürfen. Und so einen großen Saal mit 200 Plätzen potenziellen können wir gar nicht uns leisten oder praktisch auch zur Verfügung stellen.
Also wir sind da ja am Arbeiten und hoffen, dass wir da nächste Woche ein bisschen mehr wissen. Wir führen Gespräche, um es mal ganz geheimnisvoll so anzudeuten. Das ist alles noch so unklar. Aber wenn wir sagen, wir haben auch ein physisches Festival oder wir gehen davon aus, dass wir das haben werden, dann wäre ein dritter Saal natürlich insofern schon schön, weil es einfach mehr Leuten die Gelegenheit gibt, ins Kino zu gehen. Wir wissen, dass die Ansteckungsgefahr im Kino relativ gering ist, wenn alle ihre Maske aufbehalten. Das gibt uns, also insofern glauben wir, dass wir das gut verantworten können. Und wir wissen eben auch, dass viele Leute, also dieser soziale Moment, es mit anderen zu machen, sich auch aus dem Haus zu bewegen, ist wichtig. Und wir wollen auch Kulturangebot in dieser Form zur Verfügung stellen. Und dann wäre ein dritter Saal natürlich schön, weil es uns programmtechnisch mehr Möglichkeiten eröffnet. Wir wollen auch nicht denken, dass wir alles ersetzen können mit online. Online ist was anderes. Online ist nicht unsere bevorzugte Projektionsform. Und wir wollen eigentlich der Vereinzelung ja was entgegensetzen in einem verantwortungsvollen Rahmen. Und in einem größeren Saal ist natürlich mehr Platz, mehr Auslauf sozusagen, auch mehr Abstand möglich. Und insofern ist das schon was wir nach wie vor sehr intensiv verfolgen. Jetzt ist aber natürlich gerade so, dass die meisten Orte, wo sowas möglich wäre, ja selber auch nicht wissen. Beziehungsweise besonders von der Pandemie betroffen sind, weil sie selber gerade nicht spielen dürfen, wenn wir jetzt an Kinos denken. Und das macht die Sache natürlich ganz schön kompliziert, weil im Augenblick noch keiner richtig abschätzen kann, ob das ökonomisch überhaupt möglich wäre, uns was zur Verfügung zu stellen. Eine volle Saalmiete in einem kommerziellen Kino zum Beispiel als Ausfallgebühr für das ganze Festival, das können wir uns nicht leisten. Also wenn, geht das nur als Kooperation. Und dann ist die Frage, ob wir jemanden finden, der das so interessiert am Festival ist, um auch in wirtschaftlich ohnehin schon extrem schweren Zeiten auf einen Saal mal zu verzichten.
Dieser wirtschaftliche Punkt ist ein gutes Stichwort, weil ihr könnt ja schlecht sagen, wir machen ein hybrides Festival und haben dann trotzdem die gleichen Einnahmen, als wenn wir das Festival vor Ort machen würden. Das ist eher unrealistisch. Und ihr könnt schlecht sagen, die Leute, die kommen, zahlen doppelt so viel Eintritt wie sonst, damit wir unsere Finanzierung hinkriegen. Wie sieht es denn im Moment aus? Sind eure Sponsoren mit dabei? Bekommt ihr gleich viel Geld von der Stadt Nürnberg und vom Freistaat Bayern, die das Festival unterstützen? Oder sind da ganz klare Kürzungsansagen da?
Also mit den Sponsoren müssen wir noch reden. Ich hoffe, dass wir da auf dem Stand bleiben. Bei der Stadt Nürnberg sind wir überhaupt nicht gekürzt worden. Das ist für uns eine große Erleichterung, weil es unser großer Geldgeber ist. Also da ist auch die Förderzusage da. Und auch beim Land Bayern ist es wahrscheinlich so, dass dieses Jahr das noch gar nicht so relevant wird, weil es in Bayern auch einen Doppelhaushalt gibt. Das heißt, das Geld für dieses Jahr ist bereits lange vor Corona eingestellt worden und beschlossen worden. Da kommt auch der Freistaat nicht so ohne weiteres drum herum. Wir haben gehört, dass da jetzt im Augenblick man erstmal nur 80% auszahlen möchte und 20% nur bei Bedarf. Das werden wir sehen, aber du hast natürlich recht. Wir haben schon mal unsere Kalkulation angepasst und mit weniger Einnahmen Szenarien durchgespielt, weil wir wollen zwar unsere Kinoseele sozusagen virtuell auffüllen mit dem Online-Publikum. Also wir werden auch nicht wie andere Festivals versuchen, möglichst viele Leute online zu haben, sondern wir wollen, dass die Filme kommerziell weitere Chancen bei anderen Festivals haben. Das heißt, es gibt nur so viele Plätze online pro Vorstellung, wie wir nicht verkauft haben im Saal. Es geht also nicht darum, möglichst viele Zuschauer zu schinden, sondern den Film unserem Publikum zugänglich zu machen, aber gleichzeitig ihn nicht zu verbrennen, sozusagen für andere Festivals oder Kinoanbieter in Deutschland. Unser Publikum ist aber schon auch ein Publikum, das gerne vor Ort ist, das dann gerne auch am Abend einen Film sich anschaut und dann beschließt, nach einem Glas Wein noch einen zweiten zu gucken. Das können wir online nicht wiederherstellen und deswegen haben wir schon runtergerechnet. Und wir versuchen das gerade alles zu balancieren. Wir werden wohl weniger Reisekosten benötigen, wenn Leute von übersee nicht kommen, weniger Unterkunftskosten wahrscheinlich. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass wir Honorare zahlen können, weil alle ja so gebeutelt sind von dieser Pandemie. Das heißt, die Freien müssen irgendwie unterstützt werden. Und wir sehen das auch als unsere Aufgabe, die wir so zwar unterfinanziert, aber im Vergleich zu freien Künstlerinnen, Künstlern, Technikern, Technikerinnen sind wir ja trotzdem auf Rosen gebettet. Wir wollen gucken, wie wir das gut in Einklang bringen können und was wir im besten Fall, im schlimmsten Fall übrig haben. Aber was das dann wirklich bedeutet, wissen wir natürlich auch nicht. Also wir haben auf jeden Fall mal die Einnahmen deutlich nach unten gesetzt, Und auch die Verdopplung der Einnahmen würde uns gar nichts helfen, weil im letzten Herbst hatten wir eine Kapazität von gerade mal 25% maximal. Also das ist das Krasse daran. Wir können zwar sagen, wir haben jetzt schon beschlossen, dass wir weniger Filme zeigen werden und die vielleicht dreimal im Kino spielen. Aber selbst wenn wir sie dreimal spielen, kämen wir nicht auf eine ausverkaufte Vorstellung des Films, wenn die Beschränkungen so sind wie im letzten Herbst. Also man muss sich das so ein bisschen vor Augen halten. Das ist eine ganz schön schwierige Situation für alle.
Wir sprechen mit der Leiterin des Internationalen Menschenrechtsfilmfestivals, Andrea Kuhn, und es geht um das Festival und wie es derzeit organisiert wird, wie Filme ausgewählt werden und was tatsächlich passieren kann im September und Oktober. Das hybride Format steht jetzt schon mal fest. Was steht denn noch fest?
Wenig. Also, was ich schon mal sagen kann, ist, dass wir dankenswerterweise vom Haus, also vom Künstlerhaus, die Außenprojektionsfläche bekommen. Da gibt es ja jetzt an der kurzen Seite vom Kopfbau, also von dem Glasbau, gibt es im Augenblick einen Monitor mit zwei Außenlautsprechern, sodass man dort Bild und Ton nach außen spielen kann. Da wurde aber inzwischen wurden zwei Rückprolinewände angeschafft für zwei ganze Schaufensterflächen. Und die dürfen wir haben. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir das nutzen als Ausblick oder als Verknüpfung auch zum Thema NSU. Wir arbeiten ja auch mit der Vorbereitungsgruppe an der Idee eines NSU-Tribunals für Bayern. Und wir wollen das Thema da schon mal spielen. Und während unseres Festivals läuft in Nürnberg auch schon hart die Vorbereitungen auf das dezentrale Theaterfestival Kein Schlussstrich, das in den Städten, die vom NSU in irgendeiner Weise betroffen waren, sei es, weil dort Morde passierten, Anschläge oder weil die dort wohnten, dort herkommen. Dort wird es auf den Bühnen jeweils Programme geben. Und wir dürfen, so wie es ausschaut, diese Fläche bespielen von vor dem Festival bis zum Ende dieses Theaterfestivals. Also das ist uns ganz wichtig, das wollen wir auf jeden Fall machen. Es wird wieder das Schulprogramm geben. In welcher Form werden wir sehen? Auch das hängt jetzt ja gar nicht so sehr von uns ab, sondern von den Rahmenbedingungen, die der Freistaat schafft, aber auch von den einzelnen Schulleitungen. Was halten Sie für verantwortungsvoll? Wie viel Stoff glauben Sie, muss aufgeholt werden? Sind Exkursionen nach draußen überhaupt gewollt, erlaubt? Das werden wir sehen. Und wir wollen eigentlich auch an so viel drumherum festhalten wie möglich, in dem Wissen, dass natürlich die Belegung zum Beispiel, also unsere Festival Lounge wird es in gewohnter Form ja so nicht geben können, weil einfach auch dort nur eine bestimmte Anzahl von Personen hin darf. Und die wollen wir da auch haben. Aber wie das dann geht und wie wir das auch mit Online-Publikum zusammenbekommen, das ist bei uns gerade so eine große Überlegungssache, wo wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen wollen, damit wir dann eine gute Lösung finden, dass sich alle ein bisschen mitgenommen fühlen und dabei sind. Wir haben auch schon Filme fest, die ich aber noch nicht verraten kann, die wir für uns schon mal gesetzt haben. Und wenn das alles so klappt, dann bin ich da schon ein bisschen voraufgeregt, weil da Filme dabei sind, die ich auch also nicht nur toll finde, sondern von Herzen liebe und mich sehr freue, wenn vielleicht wir die Filmemacherinnen auch hier haben können. So. Und da stehen wir gerade.
Was beim Festival eigentlich immer wichtig ist, sind auch die Diskussionspanels, die stattfinden können, die Veranstaltungen außenrum. Da ist mal eine Lesung, die ein Thema, das auch in Filmen vorkommt, mit behandelt. Es geht um ein Forum zum Thema Menschenrechte oder. Auch zum Spezialthema immer des Nürnberger Menschenrechtspreises zum Beispiel. Habt ihr da schon eine Idee, was stattfinden könnte? Oder sagt ihr, wir probieren da jetzt auch schon an hybriden Formaten und Ideen?
Ich glaube, für diese Formate ist das der Weg, den wir gehen müssen. Also unsere Überlegung ist gerade ein bisschen, dass wir die Lounge auch in einer Art Fernsehstudio, Streamingstudio bauen und denken, sodass wir Gäste vor Ort haben können, dass die aber interagieren können mit Gästen, die nicht da sein können. Dass wir zum Beispiel so Podien und ähnliches auch vielleicht sogar verstärkt nutzen, um Leute miteinander ins Gespräch zu bekommen und damit auch die Filmschaffenden zum Beispiel von außerhalb mit einzubeziehen. Das wollen wir aber, wenn in da auch einer ansprechenden Form machen und nicht, dass jeder irgendwo in einem eigenartigen Wohnzimmer mit schlechtem Wi-Fi sitzt und irgendwas da vor sich hindenkt, sondern wir wollen das ein bisschen gestalten und das würde dann unserem Publikum vor Ort vielleicht auch die Möglichkeit geben, trotzdem in einer Form daran teilzunehmen. Und dann müsste man halt überlegen, wie gut kann das kombiniert werden? Eine Diskussion kann natürlich auch komplett online erfolgen. Wir sind da inzwischen ein bisschen skeptisch, weil alle von uns, glaube ich, haben inzwischen ungefähr 1 Million Online-Diskussionen müde und mit schweren Augen abends verfolgt und haben sich gefragt, warum sie eigentlich immer noch vom Bildschirm sitzen. Wir möchten das gerne so spannend wie möglich und auch eben mit einem Angebot auch vor Ort für die Leute verbinden, weil es ist eigentlich auch nicht in unserem Interesse, dass alle mal kurz ins Kino gehen, dort dann 15 Personen da rumsitzen und dann sofort nach Hause gehen. Also wir sind ja hin und her gerissen zwischen diesem, wir wollen, dass alle da sind, weil das ist was, was Festival ausmacht und für uns auch unser Festival besonders ausmacht. Wir wollen aber natürlich niemanden gefährden und wir wollen verantwortungsvoll handeln. Und wir wollen die Leute, die gar nicht kommen können, sondern online sind, auch mit reinnehmen. Und das scheint uns im Augenblick so eine Art Streaming-Lounge, die auch besucht werden kann, vielleicht die beste Variante. Und dann würden wir auch für Filmgespräche das Publikum mit aus dem Kino rausnehmen. Dann kann man auch im Kino besser lüften. Und im Kopfbau bei uns ist es ja sehr durchlässig. Das ist gut, weil wir verhältnismäßig viel Luftumwalzung haben und auch viel Luftraum, sodass wir die alle mitnehmen. Und dann würde das Gespräch eben im Studio, in Anführungszeichen, auf der Bühne, die auch von der gestreamt wird, stattfinden. Und alle können es anschauen. Dann gibt es halt immer, weiß ich nicht, eine Viertelstunde Verzögerung zwischen Filmende und Beginn des Gesprächs. Aber vielleicht funktioniert sowas ganz gut.
Ja, ich bin auch noch gespannt auf Ideen, wie kann Radio vor Ort stattfinden? Wird es DJs geben, die am Start sind? Bands, die spielen? Was ja in der Lounge auch so den Begegnungscharakter und das Festival nochmal so erweitert hat. Das mit den Streaming-Formaten hört sich auch spannend an, denn es gab ja auch schon das Festival TV in den letzten Jahren mit vielen Interviews, Gesprächen und Co. Gibt es da schon interessante Ideen und Vorschläge, wie was funktioniert?
Also wir wollen natürlich mit den Leuten von unserem Festival TV auch sprechen, weil die wären unsere ersten Ansprechpartner. Die haben diese Art von Studio-Setup schon, ja, bei uns schon mehrfach gemacht und sie haben das immer in unglaublicher Weise ehrenamtlich gemacht. Wir wollen nicht mehr, dass dieses Jahr Sachen ehrenamtlich stattfinden. Das sind nicht die Zeiten, wo wir als öffentlich gefördertes Festival von Leuten erwarten können oder überhaupt nur wollen können, dass sie etwas umsonst machen, nur weil ihnen unsere Idee gefällt. Sondern das muss über Honorare laufen und dann sind die Leute, die uns bisher so unterstützen, natürlich die Ersten, die davon profitieren sollten und mit denen wir auch eine Verbindung spüren. Mehr haben wir noch nicht, das hängt mal jetzt natürlich auch ein bisschen von unserem Programm ab, ob es uns denn zum Beispiel gelingt, da interessante Kombinationen aufzuspinnen. Oder sind es nur Filmgespräche im 1:1, das ist auch möglich, aber da müssen wir erst mal sehen, wer unsere Gäste wären und wie viele Gäste hätten denn zum Beispiel Lust, zu uns zu kommen und auch mit uns in Nürnberg unter all den Hygieneauflagen und verantwortungsvoll zu feiern oder eben mit uns das Festival zu erleben? Ich denke auch mit dem Radio, also ich bin ja ganz optimistisch, da müssen wir noch reden, Chris, ne? was da denkbar ist. Aber es würde erstmal ja an dem Setup nichts ändern. Es gäbe etwas von dem aus, wo man senden kann, egal ob Bild oder Ton oder beides. Aber was das Publikum vor Ort angeht, wird das natürlich so nicht funktionieren. Die Sache mit der Musik ist ein ähnliches Problem. Es ist sozusagen, es darf nicht in unserem Interesse sein, dass Leute in großer Schar zu uns kommen. Das ist eine ganz perverse Situation, mit der wir uns auch noch anfreunden müssen. Andererseits ist es auch so, dass uns Bands in der Vergangenheit ehrenamtlich unterstützt haben. Vielleicht können wir Konzerte auch streamen. Und vielleicht muss es uns noch mal egal sein, wie viele Leute zugucken, wenn wir den Künstlerinnen ein bisschen Honorar auszahlen können. Also vielleicht müssen wir auch ganz flexibel denken und überlegen, was steht denn für uns jetzt im Fokus. Und eigentlich hatten wir das Festival so geplant, auch vom Budget her, dass wir zum ersten Mal wenigstens ein bisschen was anbieten können an Honoraren, damit es nicht immer nur die reine Ausbeutung und Selbstausbeutung bleibt. In einem Jahr mitten in der Pandemie sollten wir ja von dem Plan definitiv überhaupt nicht abweichen. Alles andere ist nachrangig, aber die Idee, dass wir nachhaltig, fair, gemeinsam versuchen, was auf die Beine zu stellen, das steht eigentlich für mich ein bisschen im Zentrum. Und da müssen wir noch ein bisschen überlegen und mit allen sprechen, wie wir das gut und balanciert hinbekommen. Und dann sind eben vielleicht die Monster-Zuschauerzahlen auch gar nicht das Wichtigste, sondern wichtig ist, dass wir ein verantwortungsvolles Umfeld haben, wo nichts möglichst wenig passieren kann. Und dass wir irgendwie eine Atmosphäre schaffen, die einen Mehrwert bietet. Und dass wir unser Festival auch dazu nutzen, um verantwortungsvoll unseren Teil innerhalb dieser Branche, in der wir sind, zu spielen. Das heißt eben auch zu bezahlen.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Wieso?
Weil Radio Z von euch, für euch und mit euch lebt.
Und wozu ist das gut? Was habe ich davon?
Du unterstützt das einzige freie Radio in ganz Bayern.
Mann, ist das schön, frei zu sein.
Du kannst über Belange von Radio Z mitentscheiden. Du kannst Gästelistenplätze für viele Veranstaltungen gewinnen.
Oh, wow.
Warum macht Radio Z keine Werbung?
Das will ich dir sagen.
Das sind die falschen Freunde. Wir werden versuchen, dich zu kaufen.
Was macht eigentlich Z so besonders?
Der macht alles anders als die anderen.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Wie soll das gehen?
Ganz einfach anrufen. 4500633.
Man hat mir gesagt, dass meine Krankenkasse das nicht abdecken würde und dass es sowieso nicht nötig wäre.
Schwachsinn.
Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Bist du bereit?
Ja.
Radio Z rettet auch dich.
Ihr habt mich gerettet.
Ihr seid mein Retter.
Danke.
Und wir sprechen noch ein letztes Mal mit Festivalleiterin Andrea Kuhn über das Internationale Menschenrechtsfilmfestival in Nürnberg. Du hast vorher schon das Schulprogramm Open Eyes erwähnt, wo noch nicht ganz klar ist, was auch da im Herbst möglich sein wird. Was es auf jeden Fall gibt, sind Filme, die ihr dafür auswählt. Gibt es denn jetzt auch nicht nur Open Eyes, aber abgesehen von Open Eyes, Schwerpunkte, die sich abzeichnen bei Filmproduktionen, die überhaupt jetzt möglich waren? Ihr habt ja doch ein bisschen mehr Auswahl, weil das Festival den Zwei-Jahres-Rhythmus hat. Also ihr könnt auch auf Filme aus der Vor-Corona-Zeit noch zurückgreifen, weil die noch nicht in den Kinos gelaufen sind etc. Aber wie sieht es da mit Schulprogrammen, Schwerpunkten und Co. aus?
Ja, da ist es noch zu früh, um konkret was zu sagen, aber das ist uns natürlich was, was wir sehr im Kopf haben. Es gibt halt Filme, die sind im letzten Jahr gerade noch irgendwo auf dem Festival zu einer Premiere gelangt und danach, weil auch kaum mehr was stattfand, waren die einfach weg. Also die haben sozusagen kaum Publikum gefunden und die werden dieses Jahr von den meisten Festivals nicht mehr angelangt, weil die Sachen, die während Corona noch in der Postproduktion waren, die sind dann ja auch noch fertiggestellt worden. Also es gibt eine ganze Reihe von Filmen, die gar nicht so sehr von Corona berührt sind, die jetzt überhaupt erst in die Festivals kommen. Da wollen wir natürlich auch die interessantesten haben, aber uns ist auch bewusst, dass es nur eine Generation von Filmen gibt, die eigentlich untergegangen sind. Und da wollen wir schon auch unseren Teil beitragen. Dadurch, dass wir 2 Jahre zurückgehen können, haben wir ja dieses Instrument, dass wir brauchen gute Ware, aber nicht ganz frische. Und wir wollen auch ganz gezielt gucken nach den Filmen, die wir spannend und interessant finden, die aber nie eine Chance hatten. Und insofern ist auch unsere Programmgestaltung dieses Jahr ein bisschen anders, weil wir eben solche Elemente auch mit einbeziehen wollen. Es gibt natürlich ein paar Filme zur Pandemie. Es gibt Filme über Wuhan, mehrere, die inzwischen fertig produziert sind. Es gibt die ersten Filme, die mit dem Gedanken der Pandemie, in der Pandemie entstanden sind, in Italien, Großbritannien. Es gibt Spielfilme, die umdisponiert haben und unter Corona-Bedingungen produziert wurden und das dann auch zum Thema gemacht haben. Da müssen wir mal gucken. Also wir haben da auch schon spannende Sachen gesehen. Manche Sachen sind halt der Not geschuldet und dann müssen wir gucken, ob das einen Mehrwert hat, wenn das bei uns dann noch läuft. Also Schwerpunkte in dem Sinne gibt es nicht, weil das Filmemachen ist einfach so divers und aus allen Ecken der Welt so viel, was halt auch produziert wird, dass wir vielleicht eher anders denken müssen. Wir überlegen, wo sind Gäste mit dabei? Was sind unsere Leute, mit denen wir schon lange arbeiten, die vielleicht auch mit untergegangen sind im letzten Jahr, die nicht die Chancen bekommen haben mit ihren Filmen und dass wir das auch wichtig finden.
Anderer Punkt. Festival-Juries, wie kann sowas denn funktionieren in diesem Jahr?
Ja, für uns ist erstmal, dass eine Jury ist auch eine Möglichkeit, wie wir Leute unterstützen können. Und das wird ein bisschen immer unserem Vordergrund stehen. Denn normalerweise machen wir das nicht und das ist bei vielen Festivals auch nicht üblich. Es gibt aber auch andere Beispiele, dass wir ein kleines Honorar für unsere Jurymitglieder ausgeben können. Und da sind wir noch am Konstruieren. Also wir werden sicher eine kleine Jury wieder haben mit 3 Leuten. Also es wäre natürlich schön, wenn diese Jury komplett bei uns vor Ort wäre. Ich war selber im letzten Jahr in Jurys und es geht auch online, aber das Besondere der Jury fällt eben eigentlich weg, nämlich gemeinsam Filme zu gucken, sich kennenzulernen, zu diskutieren schon zwischendurch, sondern trifft man sich halt am Ende, nachdem alle allein die Filme gesehen haben und diskutiert. es geht. Ich war auch in einer Jury beim Queeren Filmfestival in Kopenhagen. Da musste ich am Tag vor meiner Abreise canceln, weil ich in Quarantäne musste. Da war ich dann das einzige Online-Mitglied der Jury. Die anderen waren tatsächlich vor Ort. Das geht, ist aber nicht ideal. Das ist unser nächster Schritt, wird sicher sein, diese Jury schon mal fix zu machen und zu überlegen, wer kommt da rein. Die Open Eyes Jury, Gott sei Dank, das sind ja unsere Schülerinnen und Schüler vom Laben-Wolf-Gymnasium, vom P-Seminar Menschenrechtsfilm. Die sind am Start und weil sie alle in Nürnberg sind, lässt sich das natürlich unkompliziert wahrscheinlich tatsächlich umsetzen. Die Sichtungen für diese Jury sind erst Anfang September. Wir hoffen, dass da schon einiges möglich ist und das ist eine kleine Gruppe von Kids, die können wir auch tatsächlich in ein Kino zusammen für die Sichtungen reintun. Da ist genug Platz. Und sie sind sowieso als eine Art Klassenverband in der Schule auch zusammen. Also das wird laufen und auch die internationale Jury wird sein. Wie international die ist und wer dann drin ist, werden wir sehen. Ich glaube, wir brauchen noch einen Monat mindestens, um die Situation etwas besser abzuschätzen, wie es auch im europäischen Ausland ist. Und dann wird das schon.
Wie sieht denn euer Zeitplan aus? Ab wann sagt ihr, unsere Filme stehen jetzt fest? Da bekommen wir auch die Online- und die Abspielrechte. Da bekommen wir auch Gäste dazu oder mit denen können wir online arbeiten. Wie sieht so euer Zeitplan im Moment aus?
Der verändert sich eigentlich zum regulären Festival gar nicht. Wir werden hoffentlich Anfang Anfang bis Mitte Juni unser Wunschprogramm formuliert haben. Und dann gehen halt die Verhandlungen los. Also wir müssen die Filme bestellen, wir müssen über die Rechte verhandeln, wir müssen dann eben tatsächlich sehen, was ist denn überhaupt online möglich, weil das ist immer noch mal eine ganz andere Angelegenheit, wenn man auch noch online streamen möchte. Das wird in der Regel teurer und man muss dann doch das Konzept erst noch mal vorstellen, dass wir nicht mehr Plätze verkaufen, als wir eh verkaufen würden und so weiter. Und alles ist, dass wir das auch lokal beschränken wollen oder regional zumindest den Zugriff. Das muss dann nochmal verhandelt werden. Danach werden wir sehen, welche Filme noch übrig bleiben, ob wir Ersatzkandidaten mit reinnehmen können. Und wenn das steht, erst dann können wir uns an die Gäste machen. Und die sollten dann eigentlich idealerweise bis, sagen wir mal, Mitte, Ende Juli stehen. Das sind so die Deadlines, die wir haben, auch weil wir eine Drucklegung haben für unser Festivalmagazin und weil wir dann irgendwann von dem Teil mal weg müssen, um die tatsächliche Durchführung zu starten, also Reisen recherchieren, Unterkunft fix machen, unser Festivalmagazin drucken. Den Katalog werden wir dieses Jahr nicht drucken, den zweisprachigen, weil wir davon ausgehen, dass so gut wie kein internationales Publikum vor Ort sein wird. Entsprechend müssen wir die Website gut bauen, da sind wir gerade dran, dass die besser benutzbar ist, um auch Programm für sich selbst zu gestalten. Und dann geht das seinen ganz normalen Weg. Dann würde Mitte September unser Programm erscheinen. Da wäre auch die Pressekonferenz. Und dann geht es eben am vorletzten Septembertag los. Kurz nach den Bundestagswahlen. Hoffentlich trotzdem mit viel Freude und zwar ungewohnt, aber trotzdem hoffentlich gehaltvoll eine Woche Menschenrechtsfilmfestival.
Andrea Kuhn, die Leiterin des Internationalen Menschenrechtsfilmfestivals in Nürnberg, hörtet ihr hier im Interview. Alle Informationen, die wichtig sind, findet ihr aktuell immer auf den Social-Media-Seiten des Festivals, Instagram, Facebook und Co. oder natürlich auf der offiziellen Homepage des Festivals nihrff.de. Soweit die erste Stunde Lost and Found in der Mai-Ausgabe 2021. Ihr hörtet in der ersten Stunde ein Spezial zum Internationalen Menschenrechtsfilmfestival in Nürnberg, das in diesem Jahr in hybrider Form stattfinden wird. Natürlich erwarten euch demnächst in Frames noch mehr Informationen zum Festival und selbstverständlich auch im regulären Radio Z-Programm. Die Musik in dieser ersten Stunde stammt von der Band Schatten und ihrem ersten Album, das gleich betitelt wurde. In der zweiten Stunde in wenigen Minuten, da erwartet euch der Female-Monat Mai in den lokalen Leidenschaften bei Radio Z. Worum es geht, erfahrt ihr nach 1 Uhr morgens.
Lost and Found. Found. And lost. And lost. Found.
Hallo auch zur zweiten Stunde Lost and Found in der Mai-Ausgabe 2021. Female, das ist der Monat Mai bei den lokalen Leidenschaften, eine Aktion, die im vergangenen Jahr schon gestartet ist. Musikerinnen werden vorgestellt und in den Mittelpunkt gestellt und Frauen, die in der Musikbranche oder in Sachen Veranstaltungstechnik unterwegs sind. Lisa Renz-Hübner von den lokalen Leidenschaften hört ihr im Interview und die Musik in dieser Stunde passend dazu stammt von Musikerinnen und ihren Bands hauptsächlich aus der Region. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören, am Mikrofon und Technik Chris. Goddess of Darkness von Julia Laura. Im vergangenen Jahr haben die lokalen Leidenschaften eine Aktion gestartet, Female, da ging es um den Mai und Musikerinnen. Und in diesem Jahr, ein Jahr später genau, auch in der Corona-Zeit, wird die Aktion fortgesetzt. Lisa habe ich jetzt am Telefon von den lokalen Leidenschaften. Hallo Lisa, grüße dich.
Hallo Chris, danke für die Einladung.
Female, was war denn damals das Konzept vor einem Jahr, dass ihr gesagt habt, es wird Zeit, Musikerinnen und Musiker verstärkt im Radio zu präsentieren?
Wir beschäftigen uns mit den lokalen Leidenschaften ja ausschließlich mit Musikerinnen und Musikern aus der Region. Und uns ist in den vergangenen Jahren eigentlich schon immer wieder aufgefallen, hey, wir haben viel, viel, viel mehr Männer als Frauen im Studio, obwohl wir keinerlei Wert drauf legen, sondern halt gute Bands einladen oder Bands, die in unsere Aufmerksamkeit reinkommen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, uns zu fragen, okay, woran liegt das denn? Warum kriegen wir die Frauen nicht ins Radio, nicht auf die Bühnen? Und dann haben wir festgestellt, oh Mann, dieses ganze System, das hat Struktur. Also wir haben auch keine Frauen auf den Festivals, wir haben keine Frauen auf den Unis, wo die Musikerinnen ausgebildet werden. Sie fehlen einfach und noch spannender, sobald sie quasi älter werden, also so über 30, werden es noch viel weniger. Und dann haben wir uns angefangen zu fragen, woran liegt das eigentlich und finden wir die Situation gut, so wie sie ist. Und daraus ist der Female entstanden. Das ist ein Monat, den wir uns in lokalen Leidenschaften Zeit nehmen, um Frauen aus der Musikszene im weitesten Sinne ins Rampenlicht zu setzen.
Im vergangenen Jahr war das eigentlich auch ein guter Monat, denn da hätte ja eigentlich, und das war initiiert von einer Nürnberger Musikerin, eine Frauenmusikreihe anfangen sollen, die dann auf den Bühnen in der Region und darüber hinaus stehen, weil nämlich eine Musikerin festgestellt hat, auch bei dem Sing-In-Gala so, ich bin häufig die einzige Frau beim Sing-In, ab und zu mal ist noch eine andere Musikerin mit am Start, aber lasst uns doch mal alle zusammen was machen und wir initiieren diese Aktion. Hat euch das auch so ein bisschen beeinflusst oder habt ihr dann gesagt, das powert einfach noch mehr? Ja, und die Musikerin damals war Elena Steri.
Elena Steri ist eine großartige Musikerin hier aus der Gegend und eine von den vielen, wie man dann aber auch erst beim Machen festgestellt hat, die sich tatsächlich mit dem Problem Frauen in der Musikbranche beschäftigen. Das war also für uns nicht die Initialzündung, aber schön zu sehen, dass es mehr Menschen gibt, die das Thema auf dem Schirm haben und die sich bereit sind, damit zu beschäftigen und da auch eine Verbesserung mit voranzutreiben. Und je länger wir quasi drin sind, es gibt inzwischen auch Music by Women zum Beispiel, es gibt wirkliche Frauennetzwerke, die sich gegenseitig unterstützen und sagen, nee, es kann nicht sein, dass wir Frauen auf den Bühnen bei unter 8-5% haben. Das sollte es nicht sein. Und in den lokalen Leidenschaften machen wir es jetzt eben so. Wir haben unsere normale Sendezeit, die ist Donnerstagabend von 20 bis 21 Uhr. Da laden wir uns Menschen aus der Musikbranche ein, aber wohlgemerkt nicht nur Frauen. Das war mein Konzept im letzten Jahr, aber ich bin ja auch immer bereit, dazu zu lernen und neue Sachen auszuprobieren. Und inzwischen bin ich der Meinung, es ist kein Frauenthema, bei dem Frauen nur mit Frauen über Frauen sprechen dürfen. Es ist ein Thema, das die Gesellschaft angeht und wo wir selbstverständlich auch mit den Männern darüber sprechen, hey, wie geht es euch denn damit? Was machen wir? Was sind Wege, die wir gemeinsam gehen können, um das hier für alle besser zu machen? Und deswegen starten wir den Female tatsächlich auch in der ersten Woche mit den zwei Männern von Pop Rot Weiß und reden über strukturelle Frauenförderung und was denn zum Beispiel der Bezirk tun kann.
Und wir hören Elena Steri mit Something Like That. Leon war das mit City Roller E-Scooter aus dem Album featuring Pascal Skateboard. Leon war auch schon gefeatured bei den lokalen Leidenschaften am 2. Mai. Und ansonsten sind wir gerade unterwegs mit Lisa von den lokalen Leidenschaften. Es geht um Female im Mai bei den lokalen Leidenschaften. Das Konzept bei euch ist ja so ein mehrgleisiges. Das heißt, ihr habt jeden Tag eine Musikerin, die ihr präsentiert, online, im Web. mit ihrer Musik etc. Und dann gibt es die Sendungen. Was wird denn alles passieren? Was ist geplant?
Geplant sind die Sendungen fertig. Also wir wissen zum Beispiel schon, wen wir mit dabei haben. Diese Woche ist es zum Beispiel noch die Sonja Thon. Die ist jetzt dem klassischen Radio Z-Publikum vielleicht noch nicht so bekannt, weil es eine Musikerin tatsächlich 40 plus ist, aus Erlangen, die aber schon sehr lange von der Musik lebt und wo ich sehr gespannt bin, wie denn jemand, der schon so lange dabei ist, die Musikszene empfindet. Dann ist dabei die Mila von Nun flog Dr. Bert Rabe, die ja gerade zu Recht sehr gehypt werden. Mit denen haben wir ein tolles Interview gemacht, aber da kam sie mir so ein bisschen zu kurz und deswegen habe ich sie mir eingeladen. Ich habe eingeladen die Steffi Menacher, also auch nochmal völlig jemand ganz anderen. Die kommt nicht mal hier aus der Region und ist Pyrotechnikerin und eigentlich mit großen Bands unterwegs. Also die macht Pyrotechnik so für die Toten Hosen zum Beispiel, zu Zeiten, wo es Konzerte geben darf. Die mir erzählt, wie ist es denn für Frauen hinter der Bühne in diesem Konzertgeschehen. Ich habe auch noch eine Technikerin mit dabei, dann die Initiatorinnen bzw. Mitarbeiterinnen von dem Netzwerk Music by Women. Und wir versuchen hier so einen ganz breiten Blick drauf zu werfen, wie geht es denn den Frauen in der Musikbranche und was können wir tun, damit es denen besser geht.
Wenn du jetzt dich intensiver damit befasst, was hast du denn für einen Eindruck von der Musikszene in der Region? Wie sieht's denn hier aus mit Musikerinnen oder auch mit Frauen, die in der Szene beziehungsweise in der Organisation Technik und Co. sind? Wie läuft das im Moment in Nürnberg? Wie sieht's aus?
Sieht im Prinzip aus wie überall. Wir haben Frauen, wir haben großartige Musikerinnen, wir haben auch Frauen hinter den Kulissen, also bei den Technikern und in der Organisation. Aber es sind sehr, sehr, sehr viel weniger als Männer. Und die interessante Frage, die sich da für mich immer auftut, ist, warum ist das so? Und natürlich auch die berechtigte Frage, die von den Männern immer kommt, ja und stört doch keinen.
Die andere Sache ist ja die Nachwuchsarbeit. Die sagen auch immer, an irgendeinem Punkt verlieren wir die Mädchen, verlieren wir die jungen Frauen. Habt ihr da jetzt einen Punkt gefunden, wo ihr sagt, das ist so, weil und da müssen wir dran arbeiten oder?
Also ich gebe dir vollkommen recht, genau das empfinden wir auch. Weil es ist ja einfach so, in der musikalischen Früherziehung sind die Kinder noch 50-50. Auch in der Grundschule sind wir noch und spätestens mit dem beginnenden Teenageralter hören die jungen Frauen die Mädchen auf, Musik zu machen und ziehen sich zurück und machen höchstens noch sowas wie Chorsingen in Gruppen. Warum das so ist, frage ich die Musikerinnen, mit denen es quasi durch diese Krise hindurch geschafft haben, auch immer. Und ich kann dir ein paar Zitate oder eben geben oder Gedanken dazu, aber ich bin noch nicht der Meinung, dass wir da tatsächlich den Weisheit letzter Schluss gefunden haben, was da der einzig wahre Auslöser ist. Was damit reinzuspielen scheint, was immer von verschiedenen Ecken kommt, es hat was mit dem Bild zu tun, dass wir Frauen vermitteln. Also Frauen zum Beispiel sollten tendenziell eher so ein bisschen so einen Schritten zurückgehen, so ein bisschen leise sein, eher so ein bisschen nett sein, was sich alles ziemlich schlecht damit verträgt, dass du dich auf einer Bühne vor eine große Menschenmenge stellst. Es ist quasi okay, wenn du in der Gruppe mit deinen Freundinnen was machst, aber dieses Jawohl, ich bin hier und diese Bühne gehört jetzt mir, das ist nichts, was wir einem Mädchen als klassische Eigenschaft zuschreiben und deswegen fällt es denen auch schon viel schwerer. Dann ist es, wenn du älter wirst, tatsächlich auch so, und das höre ich jetzt zum Beispiel von Musikerinnen, die Mütter sind, ganz oft, dass wann immer sie irgendwo auftauchen, werden sie gefragt, was sie eigentlich hier wollen. Schließlich müssten sie doch auf ihre Kinder aufpassen. Das ist also auch nochmal so ein Faktor, wo du dann, selbst wenn du schon so weit drin bist, nochmal als Frau komplett einen drauf kriegst. Da gibt es allerdings verschiedene Meinungen, fairerweise. Es gibt Musikerinnen, die mir erzählen, dass sie sich als Frauen doppelt und dreifach so schwer beharren, dass sie sich als Frauen doppelt und dreifach so krass bewähren müssen und doppelt und dreifach so fleißig sein müssen und ganz viel negative Kommentare trotzdem bekommen, auch bis hin zu den sexuellen Übergriffen. Und es gibt auch Frauen, die sagen, nee, ist doch überhaupt kein Problem. Ich bin da völlig easy durchgeglitten, wie ein warmes Messer durch Butter, war überhaupt kein Problem. Aber das sind zwei, mit denen ich bisher gesprochen habe, die von Anfang an gesagt haben, nö, Probleme existieren nicht, Musikerinnen haben die gleichen Chancen wie Musiker.
Wie plant ihr denn weiter bei den lokalen Leidenschaften? Female ist der Mai und dann?
Und dann geht's
es gibt
für
kein
uns.
Badentreffen, es gibt kein Weinturm Open Air, es gibt keinen Rock im Park, es gibt keine Bandfestivals.
Ja, das stimmt so alles halb, weil klar, es gibt kein klassisches Badentreffen, aber es gibt eine Kooperation mit der Musikzentrale, die eben versucht, Live-Musik in die Innenstadt zu bringen und das Corona- und Pandemie-Maßnahmen konform umzusetzen. Über solche Sachen können wir auf alle Fälle berichten und da sind wir auch in den diversen Jurys und versuchen, da gute Leute nach vorne zu bringen. Beim Weinturm ist noch nicht ganz klar, ob sie jetzt was machen oder ob sie gar nichts machen und in welcher Form man vielleicht doch so ein kleines bisschen Musik bekommt. Also es sind ja all die Menschen, denen die Musik am Herzen liegt, die sind ja dann noch da und die versuchen im Rahmen der Maßnahmen, im Rahmen der Möglichkeiten alle was umzusetzen und vor allem sind die Musikerinnen und Musiker ja noch da und machen noch Musik und solange die da sind, solange werden wir was haben, was wir verbreiten können.
Guckt auf die Social Media Seiten der lokalen Leidenschaften unbedingt, da werden jeden Tag auch Musikerinnen und Frauen aus der Musikszene gefeatured. Gestern zum Beispiel war Ina Spang am Start von Muddy Watt, die Gitarristin, und wir hören Muddy Watt mit Change It. Eve Massacre mit Crushed Candy hier bei Lost and Found. Wir sprechen mit Lisa Renz-Hübner. Es geht um den Female-Monat Mai in den lokalen Leidenschaften bei Radio Z. Ihr habt ja so ein paar, ich sag mal, bekannte Frontfrauen auch. Die Sarah zum Beispiel habt ihr letztes Jahr im Interview gehabt von Agne Kid Show. Dieses Jahr habt ihr zum Monatsauftakt Lissy Aumeier genommen, die bei Female startet. Was gibt es denn da für Role Models?
An Frauen, an denen man sich orientieren kann, meinst du? Also es ist interessant, dass du Role Models sagst, denn tatsächlich können alle Musikerinnen, mit denen ich spreche, die können mir den exakten Moment nennen, wo sie jemanden auf der Bühne gesehen haben und gesagt haben, das will ich auch, ich will so sein wie sie. Insofern sind Role Models oder Vorbilderinnen tatsächlich das Allerwichtigste, was wir brauchen. Wir müssen Frauen sichtbar machen und dadurch trauen sich dann auch die anderen. Wir müssen es zur Normalität machen und nicht zu einer seltsamen Ausnahme, die man vielleicht mal auf einem Festival findet. Sind dann auch so Sachen wie, dass wir es selbstverständlich finden, dass wir Männerbands auf Festivals haben, aber es immer erwähnenswert und was Besonderes ist, wenn wir eine Band irgendwo sehen, die nur aus Frauen besteht. Und wir haben zum Beispiel auch extra Wörter dafür, um zu sagen, das ist Musik mit einer Frau. Zum Beispiel haben wir den Female Fronted Metal, aber es gibt nicht mal ein Wort dafür, wenn da ein Mann vorne Sänger ist. Weil es gibt quasi normal und mit Frauen. Und über solche Dinge müssen wir reden, die müssen wir uns bewusst machen, die müssen wir nach außen tragen. Zum Beispiel finde ich in dem Zusammenhang großartig Christina Wolf. Die stellt sich ja mal eben mit Shepperchor und auch mit ihrer eigenen Band Kafkaesque sehr bewusst, sehr klar in die erste Reihe und sagt, ja, selbstverständlich gehört die mir. Ich finde Karin Raphansel großartig, die das auf eine ganz andere Art und Weise macht, auch als Frontfrau von einer Band und auch als Solokünstlerin, zum Teil auch im Duo mit Julia Fischer zum Beispiel, die wir an der Stelle auch erwähnen sollten. Auch eine starke Frau, eine hervorragende Musikerin, aber sehr viel leiser, sehr viel poetischer. Wir haben auf der Liste der großen Vorbilder, die Mila möchte ich tatsächlich nochmal erwähnen, weil es mir ganz gut gefällt, dass das eher eine von den zarteren Frauen ist, wo man sagt, nein, das ist nicht eine von den Kerls, die sich hiermit in die erste Reihe stellen. Und natürlich Aga Labus, wo man auch sagt, Frau, Mutter und trotzdem noch als Künstlerin unterwegs. Und ich glaube, ich könnte das noch inzwischen weitermachen, denn wir schaffen es ja nicht ohne Grund, jedes Jahr inzwischen 31 Künstlerinnen in die erste Reihe zu schieben.
Wie sieht das denn hier in Nürnberg mit diesem technischen Bereich aus? Es gibt ja doch auch wegen Corona gerade besonders schlecht, weil nichts stattfinden kann, aber es gibt eigentlich viele Orte, die Leute im technischen Bereich ausbilden, Veranstaltungstechnik etc. Gibt es denn da mittlerweile mehr Frauen oder sind auch die Orte, werden sie sich langsam bewusster, dass Frauen fehlen in diesem Bereich oder dringend nötig sind?
Ich würde es nach wie vor noch handverlesen nennen. Also es gibt tatsächlich eigentlich in allen Musiklocations irgendwo Technikerinnen. Es ist ja, wie gesagt, nicht so, als wäre es den Frauen verboten, aber es ist auf keinen Fall paritätisch. Und gerade im technischen Bereich, würde ich sagen, ist das Bewusstsein, dass das vielleicht was ist, was so gar nicht so gut ist für alle Beteiligten, noch überhaupt nicht da. Also verlässliche Zahlen habe ich nicht und die letzten Einschätzungen, die man von den Leuten bekommt, die wären quasi von vor inzwischen anderthalb Jahren und die würde ich so nicht rausgeben, weil ich mich einfach nicht darauf verlassen kann, dass das jetzt noch so ist. Also.
Du hast schon einige der Role Models genannt. So, was macht ihr denn mit eurer Reihe? Wie wird es denn weitergehen und wie wird die auch von den Musikerinnen angenommen?
Die Reihe werden wir jedes Jahr fortsetzen. Und ich denke, unser wichtiger Punkt davon ist, dass wir auch jedes Jahr dadurch Frauen ermutigen, Musik zu machen. Wir brauchen einfach jedes Jahr mindestens 31 neue Musikerinnen, die wir hier in Szene setzen können. Und es wird sehr, sehr gut angenommen. Also zum Teil habe ich Gespräche mit Musikerinnen in der Vorbereitung, die sagen, yeah, endlich redet mal jemand drüber und wir können mal über diese Dinge öffentlich sprechen. Und zum Teil sind es auch Gespräche, was ich sehr spannend finde, wir sagen, hey, da müssen Sie jetzt erstmal drüber nachdenken, weil Sie viele Dinge immer für selbstverständlich genommen haben und müssen sich selber erstmal in Ihrer Umgebung umschauen und mal überlegen, wie das denn für Sie so bisher gelaufen ist. Insofern glaube ich, das macht in vielerlei Hinsicht was mit den Menschen, dass man sich diese Zeit nimmt, da bewusst Aufmerksamkeit drauf zu richten. Und ich hoffe einfach, dass wir da Gesprächsanregungen geben. Denn richtig oder falsch haben wir nicht. Dafür ist die Szene zu bunt, zu vielfältig. Aber ich denke, wir haben viele, viele Möglichkeiten, die Szene noch besser zu machen dadurch.
Es folgt ein Mitgliederwerbebeitrag der Redaktion Devil is Evil.
Aber das ist doch überhaupt kein Problem. Ich lade Sie einfach ein dieses Wochenende. Dann glauben Sie mir, ich habe wirklich einen ausgezeichneten Vertrag bei meinem Sender. Der zahlt alles. Kommen Sie einfach mit. Die Yacht steht im Hafen.
Verzeihung, mein Lieber, aber ich habe das Gefühl, es versucht dich jemand zu erreichen.
Würden Sie mich bitte für einen kurzen Augenblick entschuldigen? Devil is Evil, Rainer Jaguar am Apparat.
Hallo Rainer, hier spricht der Andrew Morgan von der Radio Z. Rainer, ich weiß nicht, ob dir klar ist, aber wenn du weiterhin ein Leben in South and Browse führen willst, dann braucht die Radio Z neue Mitglieder. Und ich sage dir noch eins, wenn diese Nico glaubt, es reicht, einmal in die Monat bei der Radio Z anzutanzen und 2 Stunden dumm rumzubabbeln, könnt ihr euch eure Sendung an die Hut stecken, weil es nämlich bald keine Mischpult und keine Mikro und keine frische Toilettenpapier und was weiß ich alles ohne die neue Mitglieder mehr geben wird. Oder kannst du mir sagen, wie wir das alles bezahlen sollen, Freundchen?
Entschuldige bitte, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, der Term. Mauritius. Glaub mir, du wirst Mauritius lieben.
Ist doch egal.
Rollo hat mal zu mir gesagt, kennst du sicher, Rollo Gebhardt. Mauritius war einer der Gründe, warum wir damals überhaupt mit dem Hochsegeln
bleibt der Shampoos für die Inselrunde.
Und deine Freunde? Ja klar, können wir die mitnehmen.
Radio Z braucht neue Mitglieder. Ich hoffe, das ist jetzt klar, Freundchen.
Sydney Beers war das und wir blicken nochmal mit Lisa Renz-Hübner von den lokalen Leidenschaften auf den Female-Monat Mai. Ihr habt ja nicht nur den Donnerstag, ihr habt ja auch noch die 2 Montage. Was wird denn da passieren?
Da kann ich den Ball jetzt dann zum Andreas rüberspielen. Der Andreas Basner ist ja mein Co-Moderator. Wer die lokalen Leidenschaften kennt, weiß, dass er sich da auch jedes Rampenlicht nimmt, das er gerne hätte. Das ist auch wunderbar so. Im Female hält er sich sehr zurück. Aber speziell Montage, da sucht er die Musik aus von Künstlerinnen. Da hören wir in Konzerte rein, die wir großartig fanden.
Das ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Wie macht ihr das denn im Moment bei den lokalen Leidenschaften? Es findet ja doch vieles online statt und die Konzerte sind dann natürlich alte, aufgezeichnete. Oder schneidet ihr jetzt quasi so, wie die Mutz das gerade gemacht hat, die aktuellen Sachen mit, die hier als Online-Konzerte laufen?
Nee, wir machen es tatsächlich so, dass wir alte Live-Konzerte senden. Es gibt die anderen Formate, die finde ich auch großartig. Die Musikzentrale macht das. Es gibt gute Live-Konzepte von Bands, aber wir haben für uns entschieden, wir bleiben jetzt erstmal bei den Live-Aufzeichnungen und hoffen, dass die Pandemie so schnell vorbei ist, dass wir bald wieder ins Studio können und echt auf Konzerte und da neues Material live nachliefern.
Und eure eigenen Produktionen, wie laufen die im Moment?
Tatsächlich über Zoom. Es ist nicht wie im Studio sein, wo wir es ja sehr genießen, mit unseren Gästen wirklich persönlich plaudern zu können und gerade auch in den Musikpausen zusammen Gummibärchen zu essen und über die Dinge zu reden, die noch so alle außenrum zu besprechen wären. Aber es ist eben im Moment so, wie es ist. Und solange die Musikerinnen da draußen durchhalten und für uns weiter großartige Musik machen, solange halten wir auch durch und machen eben Online-Sendungen.
Einen Vorteil haben natürlich eure Online-Sendungen. Die lokalen Leidenschaften gibt es mittlerweile als Videoclips.
Lass uns das Wort Vorteil mal besprechen. Das heißt nämlich auch, der große Vorteil am Radio war ja immer, ach, sieht einen ja keiner, wir können uns ja so unterhalten. Und auf einmal denkt man sich, Mist, ich sollte mir doch noch die Haare kämmen, bevor wir dieses Interview machen. Denn Andreas setzt das tatsächlich alles komplett so, wie es ist, ungeschnitten auf YouTube. Da kann man sich also alle inzwischen über 50 Zoom-Sessions des letzten Jahres anschauen. Auch in den verschiedenen Degenerationsstadien, die wir so im Laufe des Home-Aufnehmens durchlaufen haben.
Dadurch, dass ihr immer noch viel Kontakt mit den ganzen Musikerinnen und Musikern habt, jetzt abgesehen auch von dem Female, wie würdest du denn im Moment die Musikszene und die Künstlerinnen-Szene hier in der Region einschätzen? Wie geht's denn denen? Sind die bereit, sofort wieder aufzutreten oder habt ihr festgestellt, oh, mit der Band hätten wir gerne was gemacht, aber die haben sich jetzt aufgelöst und Co.?
Ich würde tatsächlich sagen, die Situation ist verzweifelt. Also für diejenigen, die davon gelebt haben als hauptberufliche Musiker, ist es fürchterlich, weil die Unterstützungsprogramme nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Das heißt, den Menschen fehlt mit Berufsverbot seit einem Jahr einfach ganz konkret richtig, richtig viel Geld. Die ersten Bands haben sich aufgelöst. Wir hören viel von Musikern oder Musikerinnen, die in andere Berufe abgewandert sind, die jetzt auf einmal als technische Redakteure arbeiten oder doch wieder als Schreiner oder als Altenpflegerin. Und das ist ein riesiges Problem, weil wir nicht glauben, dass alle Menschen, die bisher in der Musik waren und jetzt was anderes machen, auch tatsächlich wieder zurückkehren. Das heißt, uns fehlt da auch einfach Kompetenz danach und die fehlt uns allen. Und was wir vor allem auch mitbekommen, ist, dass wir Nachwuchsprobleme befürchten, weil es gerade für junge Menschen einfach überhaupt nicht interessant zu sein scheint, Musiker zu werden oder auch nur Techniker oder irgendetwas, was mit dieser Veranstaltungsbranche zu tun hat, weil sie im Moment als sehr unsicher und mit wenig Geld und vor allem auch mit viel gesellschaftlicher Ächtung geschlagen wahrgenommen wird. Also die Situation, wie sie ist, ist fürchterlich. Und für uns die lokalen Leidenschaften auch so ein kleiner Schritt zu sagen, hey, wir haben immer noch Interesse an euch, wir möchten euch ermutigen. Uns ist es wichtig, dass ihr nach wie vor für uns Musik macht.
Der zweite Teil, der dazugehört, sind natürlich die Auftrittsorte. Habt ihr da auch die Kontakte im Moment noch? Oder ja, wie sieht es da denn aus?
Bei den Auftrittsorten, soweit wir da persönliche Kontakte hin haben, sieht es tatsächlich ein bisschen besser aus, weil was wir so hören, ist da sicher auch vieles schiefgelaufen in der Pandemie. Es wurden Sachen schlecht umgesetzt, schlecht kommuniziert, unzureichend abgefedert. Aber es scheint ein bisschen besser funktioniert zu haben, diese Orte und festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten zu können. Also da, denke ich, haben wir eine reelle Chance, dass dann nach der Pandemie tatsächlich die Stereo wieder aufmachen kann. Die Mutz arbeitet weiterhin. Ich denke, in der DESI kriegen wir kein grundlegendes Problem, dass die jemals wieder aufmachen können. Also diese Art von Szene scheint es etwas besser durchgeschafft zu haben. Wobei da natürlich gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Gastro beschäftigt waren, vor den gleichen Problemen stehen. Oder alle, die freiberuflich und als Technikerinnen und Techniker beschäftigt waren. Um die müssen wir uns Sorgen machen. Der Ort wird sicher erhalten bleiben, mit den Festangestellten auch. Aber die ganze Szene außenrum, da wird es nochmal richtig was wegbröseln. Und das ist fürchterlich.
Das heißt aber, die Clubszene, so wie sie im Moment in Nürnberg besteht, bleibt weitgehend erhalten, denkst du mal?
Soweit ich das im Moment überblicken kann. Aber wir haben uns letztens auch mit Andreas Jäger vom Pop Rot-Weiß unterhalten und der hat das sehr schön gesagt, dass egal mit wem er sich unterhalten hat darüber, was in der Pandemie in Zukunft passieren wird, niemand hatte mit irgendetwas recht. Insofern, ich hoffe, ich habe recht, dass zumindest die Veranstaltungsorte durchkommen. Aber was wirklich passiert bis im Herbst, das ist Glaskugellesen.
Glaskugellesen mit den lokalen Leidenschaften. Lisa Renz-Hübner war das. Es ging um den Female-Monat Mai und jetzt auch noch um die aktuelle Situation in Sachen Corona in der Region mit Musikerinnen, Musikern, aber auch mit den Veranstaltungsorten. Mein Tipp, schaut auf die Social-Media-Seiten der lokalen Leidenschaften, guckt auf ihrer YouTube-Seite vorbei, supportet das Ganze, lasst ein Like da und supportet damit auch die lokalen Bands, die gefeatured werden und die Musikerinnen und Musiker. Sucht nach lokale Leidenschaften und schaltet natürlich am Donnerstag ein, wenn es ab 20 Uhr wieder lokale Leidenschaften hier auf der 95.8 bei Radio Z heißt. Geneva war das aus dem letzten Straßenkreuzer-Sampler mit dem Stück What the Dormouse Sees in einem Take aufgenommen, das Ganze. Und auch dieser Sampler, der Straßenkreuzer-Sampler, soll in diesem Jahr wieder erscheinen und unterstützt natürlich die lokale Musikszene. Das waren 2 Stunden Lost and Found in der Mai-Ausgabe 2021. Nachzuhören unter www.radio-z.net in der Radio Z Mediathek oder danach als permanent Podcast unter lost-and-found.radio-z.net. Solltet ihr Infos, Fragen etc. haben, schreibt einfach an lostandfound@radio-z.net. Und die nächste Ausgabe von Lost and Found hier bei Radio Z erwartet euch in der Nacht von Mittwoch, den 2. auf Donnerstag, den 3. Juni. Ich verabschiede mich von euch und wünsche eine angenehme Nacht. Am Mikrofon und Technik, Chris.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk-Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12, 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 450060. Geschäftsleitung Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Stefan Wagner. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendungen hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.